wo fangen wir jetzt an?
Ich denke, was sich eindeutig gezeigt hat, ist diese Doppelbewegung, die Bewegung der Migration und das, was Sie bezeichnet haben als Migration, als Blickwinkel. Das heißt, die Politik über Migration und mit Migration, das sind zwei Aspekte. Aber das geht ja darüber hinaus. Es versucht, sowohl die Migrationsbewegung zu erfassen, aber auch Migration als, oder vielleicht formuliere ich es anders. Das ist nämlich eine Frage des Vokabulars. Die Art und Weise, mit der wir im deutschen und europäischen Kontext über Migration sprechen, wir reden ständig entweder über Flüchtlinge oder Migranten. Vor 2 Jahren haben wir das nicht so gemacht. Die Frage hat, dass sich so verändert, dass neue Terminologie entsteht und zum Beispiel hier diese Infrastruktur- und Logistikdebatte mit hineinkommt, Hotspots und Korridore und so weiter. Die Art und Weise, wie wir über Migration reden, ändert sich. Da gibt es Dinge, die entstehen und verschwinden wieder. Und deswegen fragen wir eben, wie reden wir über Migration? Was bedeutet das? Und was entsteht da, worüber wir reden? Andererseits ist Migration eben nicht nur die konkrete Bewegung, sondern eine Perspektive. Eine Perspektive allgemeiner Transformation, wie Sie gesagt haben, von Arbeit, von Citizenship, Bürgerschaft, Nationalstaat. Und wenn wir eben Migration haben, was passiert da? Löst sich der Nationalstaat auf? Haben wir supranationale Formen der Kontrolle? Wie sieht es mit den Nationalismen aus? Vokabular ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist Wissen. Und damit wollen wir vielleicht anfangen. Viele haben von Ihnen über Mapping gesprochen, eben über Kartenzeichnen. In den letzten Tagen ist das häufig angeklungen, zum Beispiel bei Bushra Khalili, aber auch bei anderen. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass im Sommer der Migration immer mal wieder Karten auftauchten in den Medien. Ganz plötzlich hat man diese Karten entdeckt, die Karten der Migranten, wo man sieht, wie man dahin kommt, wohin man hin will. Das waren ja so irgendwelche Schatzkarten, uraltes Wissen, überraschend. Und sobald diese Karten veröffentlicht wurden, waren sie schon nicht mehr in Benutzung, waren sie schon veraltet. Alle waren dann erstaunt, dass es da Netze gibt, dass es da Wissen gibt. Aber dieses uralte Element, die Sehnsucht nach solcher Art von altem Wissen, das ist etwas für uns auch Interessantes als Wissenschaftler, als Künstler. Denn dieses uralte Wissen ist ja etwas, mit dem auch wir arbeiten. Bei den Undercommons liegt die Wissensfrage anders. Bei den Undercommons ist es klar, dass wir hier über ein Wissen reden, das sich nicht zeigen will, das nicht außerhalb der Netze erkannt werden will. Das Beispiel, das Bernd gestern gegeben hat über diese Familie aus Afghanistan, die sich getrennt hat, einfach um in der Lage zu sein, zu zeigen, dass sie in Gefahr sind und dass sie dadurch besser anerkannt werden. Das ist nicht so ungewöhnlich. Wir haben das ja auch bei den Eurodac-Dateien. Da ist jetzt schon klar, dass gewisse Gemeinschaften schon ihre Strategien entwickelt haben, wie man diese Fingerabdrucknahme vermeiden kann. Anfangen möchte ich mit diesem doppelten Problem, das Wissen in der Migration und über die Migration. Wie sieht das aus in unserer Debatte mit über Migration? Das war jetzt sicher nicht so eine richtige Fragestellung meinerseits, eher eine Extemporierung, aber vielleicht hat jemand auch Gedanken dazu von Ihnen, wer möchte. Diese Wissensfrage hat mich immer wieder berührt, wenn man über die Undercommons nennt, die moralische Ökonomie der Subsistenz. Sobald man darüber redet, sieht man, dass das nicht nur eigentlich diese Opposition hat zu Nicht-Staatsbürger und Staatsbürger, sondern ich habe mich immer wieder gefragt, wie gewinnen wir Wissen und ist dieses Wissen nicht uneinheitlich verglichen mit dem Wissen, was die Community der Migranten selber hat und verbreitet? Ich werde zurückkommen auf das, was Ramses gesagt hat, zur Physikalität, eben zur Körperlichkeit. Es ist kein Zufall, dass Moten und Hani sprechen von der Haptikalität, dem Halt, also irgendwo auch dem Frachtraum im Schiff. Und ich weiß nicht, ob wir über verschiedene Formen des Wissens nochmal reden sollten. Wir haben auch natürlich diese Kartierungsfantasien. Das sieht man ganz häufig an den Grenzkontrollen. Da hat man diese Karten in Echtzeit, die Frontex-Leute haben, Echtzeitszenarien haben, Prognoseinstrumente, diese kybernetischen Fantasien, wo man Prognosen errechnen lässt und dann wieder logistisch darauf eingeht. Man hat immer diese Fantasien, dass man die Migranten auf ihrem Weg aufspüren kann. Diese Securitization der Migration, wo alles auf Sicherheitsfragen abstellt, wie Sie gesagt haben, ist ein Sekundärproblem. Oder ist es vielleicht nicht nur sekundär? Ist es eher ein wirtschaftliches Phänomen, wenn wir uns mal das europäische Grenzregime ansehen und die EU-Programme, dann sehen Sie ja, dass das eine Konjunktur hat. Das ist ein Wirtschaftsprogramm. Da wird investiert in die europäische Wirtschaft, damit sie gleichziehen kann mit den USA. Also wenn die USA zum Beispiel ein Programm für Zuwanderung hat, dann brauchen wir auch eins etc. pp. Vielleicht ist das eine Frage des wirtschaftlichen Wachstums und des Wettbewerbs. Vielleicht ist das wichtiger sogar als die humanitäre Frage. Also dieses Sicherheitsparadigma wird immer noch nicht vollkommen verstanden. Und sicher hat das zu tun einerseits mit Wissen und andererseits haben wir tatsächlich hier auch Gegenwissen, Gegenüberwachung. Und wir wissen noch nicht, wie wir mit diesen Antagonismen umgehen können, die wir jetzt entstehen sehen. Ramsi, du hast angefangen mit Körper und dann mit Wirtschaft weitergemacht und da du die Dinge verglichen hast zwischen Sklavenhandel und Migration und die benannt als zwei Äste des gleichen Baumes. Wir haben ja über Fugitivity gesprochen als Eigentum, das sich selbst stiehlt. Und da haben wir auch über den logistischen Aspekt gesprochen. Wir haben versucht, ja, einerseits zu unterteilen nach humanitären Fragen, Sicherheitsfragen, nationalen Fragen, logistischen Fragen. Alles das hast du auch aufgelistet als Narrative, innerhalb derer Migration besprochen oder erzählt wird oder formuliert wird. Eine liberale Präsentationsform pro Migration hat immer zu tun mit Wirtschaft. Da hat man viele große Unternehmen, die auch sagen, wir brauchen Migration. Migration ist produktiv für die Wirtschaft. Wir brauchen Migranten für die Arbeit. Also es ist eine Frage der Arbeit und auch das hat zu tun mit dem Konzept der Just-in-Time-Produktion. Werden da die Migranten wieder zum Eigentum? Vielleicht ist das übertrieben, aber werden da nicht die Migranten wieder zur Form wirtschaftlicher Investitionen? Und es ist die Frage, wie trennt man das ab von dem nationalen genealogischen Interesse? Diese Diskussion wird geführt und andererseits hat man im deutschen Kontext Debatten über die alternde Gesellschaft. Dieser wirtschaftliche Aspekt ist natürlich auch kompliziert. Da ist natürlich die Frage, wie ist der Staat interessiert an Migranten als Arbeitskräfte, aber nicht als Menschen, die bleiben und Nachkommen hervorbringen. Also, und überall im Mittelmeer hat man eben auch manchmal, also unter den Migranten, Kleinkinderbabys, die zu Tode kommen. Irgendwo scheint das akzeptabel zu sein. Man trauert, aber es zeigt aber auch, dass hier das Kind nicht so ankommen soll. Diese wirtschaftliche Frage ist so furchtbar, so hässlich. Das ist so ein liberalisierender Blick auf die Migration. Vielleicht liege ich auch falsch, aber das hat natürlich auch zu tun mit der Sprache der Wirtschaft, die hier eingesetzt wird. Und diese Sprache, wie Kim gesagt hat, betrifft uns alle, weil sie nimmt das menschliche Element raus. Wenn wir über Migration reden, dann haben wir ständig zu tun mit diesem Rahmen, wo wir einerseits Menschen als Migranten ansprechen und der Rest der Menschen, die keine Migranten sind, die sind das große Wir. Und wie bildet sich da eine Logik, eine wirtschaftliche Logik heraus? Ich bin jetzt nicht sicher, ob die Unterteilung nach humanitär, logistisch und Sicherheit, ob diese Aspekte alle miteinander zu tun haben. Also ich weiß nicht, wüsste auch nicht, wo ich die nationale Perspektive hier mit reinstellen sollte. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich der einzige Migrant hier auf der Bühne und die ganze Zeit denke ich darüber nach, was trifft jetzt eigentlich zu?
Whatever.
Immer wieder, wenn dieses Konzept da auftaucht, kommen da alle möglichen anderen Konzepte irgendwo ins Spiel. Einerseits sagt man, man hat diesen Notstand, diesen Ausnahmezustand, keiner weiß, was er machen soll. Man sieht diese Massen von Menschen, die da ankommen. Und in meinem Fall, da ist es eben die Geschichte der Gastarbeiter etc. Und ich bin ja schon zweite Generation. Naja, wie viele Generationen zählen wir denn noch weiter? 10 Generationen und man ist immer noch ein Migrant oder wie? Es ist wie Postmodernismus, der hält wohl ewig an oder so. Post ist Post und dann kommt nichts mehr. Da haben wir einerseits die Massenmigration und die geordnete Migration. Die Frage, wie diese ungeordnete Masse zu komischen Gesetzen führt, wie in den USA. Gesetze, die keinen Sinn machen. Für sie ist die Frage nicht, was kommt nach den Nationen, sondern die Frage ist, was kommt nach dem nächsten Dekret des Präsidenten, nach dem nächsten Tweet. Bei ihnen geht es um eine unmittelbare Änderung der Politik. Sie haben überhaupt keine Zeit mehr, über Konzepte nachzudenken, zumindest nicht mehr über große. Für mich es ist eine Konfrontation, der ich Tag für Tag ausgesetzt bin. Ich bin zwar kein Migrationsforscher, aber ich lebe in Kreuzberg und ich gehe da mit Situationen um. Wir haben die Gentrifizierung bei uns in Kreuzberg und wir haben die Asylanten, die einfach nur rumhängen. Ich war neulich mal in diesem Aufnahmezentrum und habe dort festgestellt, dass da nur einer Dienst hat, hunderte von Menschen sind da. Und die Hilfe, die die Leute brauchen, sind einfach nur mal einen Gesprächspartner haben. Ich habe mit den Leuten geredet, aber irgendwann muss ich ja auch mal nach Hause. Ich habe 3 Kinder. Also für mich stellt sich das alles nur noch praktisch dar. Aus dieser Konferenz versuche ich, was zu entnehmen, was ich wirklich machen kann. Weil Sie reden hier über körperliche, physische Investitionen. Ich mache das gerne. Ich habe eine Literaturgruppe. Das hat sich, dort lesen wir Migrationsgeschichten. Ja, Söhne der Gastarbeiter heißt dieser Literaturclub. Wir fahren auch überall rum in Deutschland. Aber mehr oder weniger ist das Ganze manchmal eine Therapiesitzung für die Deutschen mit ihrem Identitätsproblem. Das ist vielleicht die Subjektivität, die Migration mit sich bringt, weil unsere Geschichten sehen anders aus. Wir haben unsere Geschichte, wir hören die andere, wir entwickeln als Individuen unsere Aktivitäten. Das ist aber ganz anders, wenn man jetzt Massenwanderungen hat, Massenmigration hat. Da geht es um Notstand, um Krisenbewältigung. Man hat noch nicht den Umgang mit Individuen. Das macht man zwar körperlich, aber es ist ein ganz anderer Blickwinkel auf die Menschen, mit denen man umgeht. Das ist die Masse. Und dieses Persönliche verfließt dann mit diesem Zustand des Notstandes. Und was macht ihr da? Wie seht ihr da den Unterschied? Da ist meine Frage an die Migrationsforscher, weil, wie gesagt, ich bin kein Forscher. Ich bin hier nur so ein Alltagsmensch. Bernd will wahrscheinlich was sagen. Ich habe ein bisschen anders über dieses Thema Logistik nachgedacht. Weil wir hatten diese Untersuchung letztes Jahr im Hotspot Chios. Da konnte man sehen, dass man versucht hat, die Migranten zu verstehen. Das Erste, was eigentlich immer passiert, ist die Identifizierung ihrer Nationalität. Die waren sehr stolz, uns zu erzählen, die Frontex-Leute, dass sie einen Katalog von 120 Fragen entwickelt haben. Die stehen alle online. Man hat Wikipedia und Google Maps und man kann die Leute sogar zwingen zu sagen, so, wo kommst du jetzt genau her aus Syrien? Zeig mir das mal auf der Karte, auf Google Maps. Wie heißt dort der Bürgermeister? Und 120 Fragen, und wir haben gefragt, stellen Sie die alle? Das dauert aber lange. Und sie haben gesagt, nee, wir machen das anders, wir sind da ganz clever. Weil die Leute sitzen draußen, wenn ich jemand eine Frage stelle, dann wird er sofort, wenn er rausgeht aus meinem Interview, den anderen erzählt. Deswegen müssen wir die Fragen sowieso rotieren. Und ich habe gedacht, aus logistischer Sicht ist das verrückt. Weil die große Entwicklung der Logistik ist der Container, standardisierte Container, egal was drin ist. Man bewegt den Container und man weiß, in so ein Schiff passen 10 Container oder wie auch immer. Ich habe mich gefragt, ist dieses System hier nicht eine perverse Form der Wissensproduktion, die neue Kategorien erfindet und die Werkzeuge erfindet, um diese Kategorien einzusetzen? Vielleicht ist das alles am Ende des Tages nicht nur ein Element des Reibung erzeugt. Sie haben ja gesagt, ja, dieses Just-in-Time-Konzept. Ich meine, Just-in-Time gibt es nicht, wenn alles durch einen bürokratischen Prozess muss. Und ich denke, man sieht das auch in der Wissensproduktion der anderen Seite. Sie haben ein großes Problem, damit umzugehen. Und deswegen finde ich es auch interessant, unsere eigene Wissensproduktion über die Wissensproduktion Produktion des Regimes zu erfassen und hoffentlich legen wir nicht zu viel offen, wenn wir darüber reden, dass es da auch die Undercommons gibt und ihren Wissensstrom. Weil wir sind die Letzten, die sie eigentlich kennen und das Recht haben, darüber zu reden. Ja, das wollte ich sowieso noch sagen. Es gibt ja noch eine zeitliche Linie. Nicht nur, wenn die Medien diese Schatzkarten da zeigen. Es ist die Frage, welche Position nehmen wir dazu ein? Ist es immer zu spät oder ist es nicht rechtzeitig? Ich meine, die Versuche, Migration zu kontrollieren, kommen eigentlich immer zu spät. Soran, was du gesagt hast, bezieht sich auf den deutschen Kontext und da haben wir natürlich den Terminus Postmigration. Also die Frage, wann ist man wirklich angekommen? Welche Generation ist diejenige, wo man den Affix Migrant verliert? In Migrationsliteratur spricht man über postkolonial, das Kontinuum nach etwas. Du hast das Ganze heuristischer genutzt, eher als Konzept, als Beschreibung der Realität. Du hast auch darauf verwiesen, dass es genau richtig ist, dass wir jetzt über Migration diskutieren, weil Migration heißt in unterschiedlichen Kontexten Unterschiedliches. Im deutschen Kontext hat man eine gewisse Geschichte und die Geschichte der letzten 10 Jahre hat zumindest teilweise jetzt Eingang gefunden in die offizielle Historiografie. Und so wie es Sandro gesagt hat, die Formen der Migration von vor 100 Jahren sind nicht die Formen der Migration, wie wir sie heute erleben. Kim, du hast dieses Argument auch gestern genutzt. Du hast darauf gezeigt, dass es nicht nur Migration nach Europa gibt, sondern auch weg von Europa. Und überhaupt gibt es Migration auch außerhalb Europas. Wie reden wir darüber? Sagen wir, das ist Migration oder sagen wir einfach dazu Bewegung? Wenn wir über diese Krise hier sprechen, wie sieht das aus mit den Migranten als Teil der Migration, wo man sagt, oh, da ist was Neues und jetzt ist es wieder weg, die Leute verschwinden, blenden sich ein ins Alltagsleben, hören auf, Migranten zu sein. Natürlich gibt es dann auch immer rassisch-rassistische Konzepte, wo sie, egal wie lange sie da sind, bezeichnet werden als Migranten. Aber darum geht es nicht. Es geht eigentlich darum, was ist Migration für uns hier alle? Und das ist ein Konzept, wo wir, denke ich, auch die Fluidität immer berücksichtigen müssen, aus kanadischer Sicht. Ich denke, hier hat man viel weniger ein Konzept, bei uns in Kanada, das anders ist. Citizenship, das ist etwas, was in Kanada ganz anders gesehen wird. Und wir wollen auch nicht die Bewegung als solche zum Fetisch, zur romantischen Debatte machen. Wir haben diese ganzen politischen Kämpfe um die Frage der Migration, der Flüchtlinge und da geht es vor allen Dingen auch um soziale Gerechtigkeit und da haben wir eine Allianz mit den indigenen Völkern und diese Freiheit, diese Rechtsdebatte findet statt und da geht es auch um das Recht auf die eigenen Territorien im weitesten Sinne des Wortes. Also für uns ist es eine gegenteilige Debatte. Wir romantisieren die Migration überhaupt nicht und wir reden eben, wie gesagt, gerade die Frage der Rechte. Da geht es ja auch um Fragen des Kolonialismus. Vielleicht sollten wir jetzt dem Publikum auch die Möglichkeit geben, hier mitzudiskutieren. Ich weiß, es gibt Mikrofone unten und Sie können gerne hier jetzt mit uns zusammen diskutieren. Wenn Sie da drüben sitzen, sind Sie für uns nicht sichtbar. Also da müssen Sie sich einfach mal laut bemerkbar machen, aufstehen, einfach mal rufen. Gibt es da jemanden, der das Wort haben möchte? Ah, genau. War niemand, der das Wort ergreifen würde. Es war einfach nur der Kollege, der das Mikrofon in der Hand hat, nachdem Sie sich strecken dürfen. Ich meine, Sie sind wahrscheinlich auch mit Erwartungen hierher gekommen und sicher auch mit Fragen darüber, wie diskutieren wir Migration. Und da gibt es zwei Dinge, die ich mitnehme als eine der Kuratoren. Zwei Dinge, die für mich haften bleiben. Für mich ist das natürlich ein Kontinuum. Ich vergesse immer, dass natürlich meine kontinuierliche Fortsetzung der Debatte nicht unbedingt das ist, was alle teilen. Da gibt es jetzt eine Frage. Jede Nation hat natürlich dieses Element Rasse. Das heißt, Rassismus ist ein unabdingbares Element dieser Debatte. Und außerdem haben Sie gesprochen über die dramatische Feminisierung der Migration. Das Feminisierungsparadigma wurde schon kritisch diskutiert und man hat sich gefragt, was bedeutet das? Einfach nur, dass viel mehr Frauen migrieren oder heißt das auch, dass es eine Konfiguration der Migranten gibt, abhängig vom Arbeitsmarkt und der Gender-Fokussierung des Arbeitsmarktes. Wir haben auch die Fragen der Genealogie der Nation noch gar nicht besprochen, auch eng verbunden mit der Gender-Frage. Aber das ist jetzt eher eine interne Kritik. Aber hier haben wir aus dem Publikum eine Frage. Ich habe eine Frage zu Sandros Vortrag. Sandro, du hast praktisches und theoretisches Migrationsmanagement benannt und zwei Beispiele gegeben für das Just-in-Time-Konzept. Sie haben da Fedora genutzt. Gibt es ein Beispiel auch für To the Point? Vielleicht können Sie ein bisschen was sagen zu diesen beiden Dingen, Just-in-Time und To the Point, damit ich besser die Fantasie verstehe, die das Migrationsmanagement beherrscht und ständig sich dort einmischt.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Fedora habe ich jetzt nur mal so als Beispiel genommen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut in zeitlicher, aber auch in räumlicher Hinsicht. Man will eine Pizza, und zwar sofort, und zwar an diesem Ort, an dem man sich befindet, das ist vielleicht bei sich zu Hause. Aber Fedora impliziert nicht die Rekrutierung von Arbeitskräften der Migranten. Ich habe es nur als Beispiel für einen konkreten logistischen Prozess oder eine logistische Denkweise genutzt. Ähnliche Plattformen gibt es vielleicht, die für Hauskräfte oder Haushaltshilfen funktionieren. Man kann diese Plattformen nutzen, um zum Beispiel eine Reinigungskraft zu buchen für 6 Stunden. Und wieder einmal bestellt man diese Person an einen bestimmten Ort. Meistens ist es das Zuhause. Andererseits, denke ich, müssen wir über diese bedeutsamen Beispiele hinausgehen und müssen uns auch traditionelle Wirtschaftssektoren anschauen. Vor einigen Jahren habe ich in Osteuropa gearbeitet. Es ging um den Schiffsbau. Ganz konkret in Rumänien, ich habe untersucht, wie Mitarbeiter dort rekrutiert wurden. Man ging über Agenturen, diese Agenturen saßen außerhalb von Rumänien, in dem Fall in Bangladesch. Und bei diesen Zeitarbeitsagenturen konnte man erfahrene Kräfte buchen für einen bestimmten Zeitraum, da wo sie gebraucht werden und an einer bestimmten Werft, da wo sie eingesetzt werden sollten. 6 Monate an der Küste in einer spezifischen Werft. Und es gibt noch unzählige weitere Beispiele dafür, wo man was bestellt an einem bestimmten Ort, eine ganz konkrete Arbeitsleistung oder eine ganz konkrete Funktion. Das ist eine Art Denkweise, die vielleicht auch unseren Umgang mit der Mobilität und dem Management der Arbeitskräftemobilität geprägt haben. Ich muss natürlich auch noch mal betonen, das ist und bleibt ein Trugschluss, ein Trugbild. Aber, also es hat Bernd erwähnt, aber wie alle auch wissen, Trugbilder haben durchaus konkrete Auswirkungen auf die Realität. Kleine Fußnote, vor 2 Wochen haben wir an diesem Ort auch einen Workshop gemacht über Rassismus und da gab es Jorah Macarini, Rechtsanthropologin aus Paris. Sie hat über diese Medienverhandlungen gesprochen in Frankreich. Das ist ein Forum für die Kriminalisierung eines bestimmten, also von bestimmten Phänotypen, die in Frankreich leben, junge Männer mit Migrationshintergrund, die werden kriminalisiert. Eine der Korrelationen, die sie gemacht haben, war auch zu den Zeitarbeitsagenturen, denn das Ganze ist eine Art Kriminalisierung. Sie haben hier dann einen Eintrag und diese Zeitarbeitsfirmen fragen aber nicht nach Vorstrafen und dadurch kriegen die natürlich einen Wettbewerbsvorteil. Also deswegen bewirbt man sich eher mit einem Vorstrafenregister bei einer Zeitarbeitsagentur und sehr viele der Menschen gehen überhaupt erst zu diesen Zeitarbeitsagenturen deswegen. Und das unterstützt nochmal dieses Argument, dass man hier etwas einfach so bestellen kann, diese Just-in-Time-Ökonomie, die Denkweise, die unsere Wirtschaft prägt. Auch ich habe eine Frage an Sandro Mezzadra. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Sie haben den letzten Punkt Ihrer Präsentation ja betont, also die Beziehung des Spannungsfelds zwischen Migration und Demokratie. Ich habe Ihren Vortrag gestern nicht gehört und können Sie vielleicht auch über die gewaltrechtliche und illegale Gewalt sprechen, also außerhalb des Rechtes. Und Sie haben sehr viele Konzepte dazu. Und vielleicht können Sie einen weiteren Aspekt noch mal ausführen im Zusammenhang mit dem, was ich gerade gesagt habe. Also ich kriege das jetzt nicht alles kohärent zusammen in eine Frage geschnürt, aber jetzt das, die Verschleierung und Entschleierung von muslimischen Frauen, können Sie vielleicht auch dazu etwas ausführen? Das war jetzt einfach nur so ein Brainstorming. Das Konzept der Sichtbarkeit, der Körper, der neue Diskurs. Und in Nigeria, habe ich gelesen, werden immer mehr Gesetze verabschiedet, wonach es verboten ist, dass Frauen mit einer Burka nicht mehr vor die Tür gehen dürfen. Und das ist ein westernisierter Diskurs, der ja exportiert wurde da. Und das hat ja auch ein koloniales Erbe. Und das wurde auch ja bereits erwähnt. Nur als Gedankenanstoß. Vielen Dank. Das ist ein weites Themenfeld, das Sie da ansprechen. Ich werde versuchen, meine Antwort so kurz und präzise wie möglich zu halten. Aber wir haben also jetzt ganz einfach nicht genug Zeit, denn die beiden Themen liegen mir wirklich sehr nah am Herzen. Gegen Ende meines Vortrages habe ich versucht, mir einmal auszumalen, vielmehr einen kleinen Beitrag zu leisten zur kollektiven Imagination und habe versucht, mir einen politischen Rahmen auszumalen, innerhalb dessen es uns möglich ist, das aktuelle Ringen der Migration zu verstehen, ohne das Ganze zu isolieren. Ich denke, das ist ganz wichtig für mich. Es hängt auch mit der Diskussion der Autonomie des Migrationsansatzes zusammen. Und ich habe ja gestern den Auftakt gemacht damit. Und bei der Diskussion um den Ansatz Autonomie der Migration, den ich mitentwickelt habe in den letzten Jahren, liegt darin, dass dies vielleicht zu einer Isolation führen kann. Migranten und Flüchtlinge und ihr Ringen wird isoliert, abgekoppelt von den allgemeineren gesellschaftlichen Themen und Prozessen und Tendenzen. Nehmen wir das Beispiel des Sommers der Migration. Und das verdeutlicht ganz klar, dass man sagen muss, dass Migranten und Flüchtlingen gelungen ist, das bestehende Grenzregime in Europa in Frage zu stellen. Sie konnten neue Räume erschließen, neue Räume der Freiheit und der Gleichheit. In diesem Sommer ist es ihnen gelungen, die Reise nach Europa sicherer zu machen. Bernd hat das gestern sehr eindrücklich und sehr gut erklärt. Aber gleichzeitig muss man auch darüber nachdenken, wie sich diese Praktiken artikulieren, diese Ausdrücke der Autonomie der Migration, und wie sich das ausnimmt in den allgemeineren Koalitionen, den Bestrebungen, die für gesellschaftliche Gerechtigkeit sich einsetzen. Kim hat das ja gestern gesagt. Kim Riegel hat das gestern gesagt im Zusammenhang mit Kanada. Also das ist für mich sehr wichtig. Und ausgehend hiervon fand ich Avery Gordons Präsentation gestern ganz spannend. Sie hat ein Buch erwähnt, das mir sehr gut gefällt, was ich heutzutage besonders inspirierend finde. Und zwar, sie hat das Buch erwähnt, das von einem großen afrikanischen Wissenschaftler veröffentlicht wurde, W. Du Bois, veröffentlicht wurde mit dem Namen Schwarze Rekonstruktion, Du Bois. Und dieses Buch hat zum damaligen Zeitpunkt das historische Allgemeinverständnis im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg hinterfragt und das Zeitalter der Rekonstruktion, also der Nachkriegszeit nach dem Bürgerkrieg. Also Du Bois hat diese allgemeine Auffassung hinterfragt. Also Du Bois hat postuliert, dass Sklaven Protagonisten waren, dass sie selbst ihre eigene Befreiung vorangetrieben haben. Und Du Bois hat ganz verschiedene Stränge der Täter oder der Handlung oder der Akt des Agententums von Sklaven aufgezeichnet, von entflohenen Sklaven. Sie sind der Armee der Union beigetreten. Und Du Bois sagt, wenn man all diese verschiedenen Handlungsstränge aufgreift, inklusive der Sabotage durch Sklaven auf den Plantagen, dann ist das ein allgemeiner Streik, ein allgemeiner Sklavenstreik. Und dieser Sklavenstreik hat letztendlich die Union gezwungen, die Sklaverei abzuschaffen. Das ist ein ganz wichtiges historisches Beispiel. Wir haben eine versklavte Bevölkerung, die sich auflehnt und hierdurch einen neuen politischen Raum erschließt. Du Bois hat noch etwas weiteres ausgeführt. Er hat gesagt, innerhalb dieses neuen politischen Raums, der sich eröffnet hat, durch die Die Handlung der Sklaven durch den Generalstreik der Sklaven ist ein neues politisches Projekt entstanden, eine neue politische Praxis. Und das ist die Demokratie der Abschaffung der Sklaverei. Sie sehen hier die Parallele, was ich bereits gesagt habe, im Zusammenhang mit dem Sommer der Migration. Natürlich sind die Geografien und die Verortung auf der Karte und die Geschichte ganz anders, sondern wir haben hier dieses Ringen, dieses Zähringen um etwas, ein konkretes Thema. Hier Sklaverei und dann wird das vereint mit einem Projekt der Neuartikulation der Demokratie. Und das finde ich so inspirierend. Vielleicht haben wir, leider haben wir keine Zeit mehr für die Diskussion. Es gibt aber noch weitere Fragen. In Deutschland ist es so, dass der Staat und auch Mitglieder der Zivilgesellschaft eingestehen, dass damit man Migration begegnen kann, muss man zuerst einmal die Ursachen verstehen, warum Migranten und Flüchtlinge nach Europa kommen. Und das bringt mich zum Nahen Osten. Und am ersten Tag wurde in einer Präsentation über die Belfort-Erklärung gesprochen und all diese Erklärungen des Kolonialismus, die dazu geführt, die zu bestimmten Nationalstaaten geführt haben und an andererseits anderen Völkern Nationalstaaten vorenthalten haben. Und wenn Sie Syrer fragen, sehr viele wären gerne zu Hause geblieben. Dasselbe gilt auch, also ich und Berlin. In Berlin gibt es die meisten Palästinenser außerhalb des Nahen Osten. Und wenn Sie Palästinenser fragen, die wären auch gerne dort geblieben. Und sie fragen sich auch, warum sie nicht zurück können. Und das bringt mich zu meiner Frage. Die Forschung im Zusammenhang mit Aktivismus bei Migranten, also da geht es um die Gründe, warum kommt man hier hin, was ist der Nexus zwischen Nahost und Europa, warum verlassen die Menschen zuerst, also ursprünglich ihre Heimat. Also Sandro hat über diese unbotmäßiges Denken über Migration gesprochen, unruly, also rebellisches, nicht regelkonformes Denken. Ich komme aus Brasilien und da sehe ich nach wie vor noch großen Widerstand im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Arbeit im Bereich Migration. Man ist entweder Journalist oder man ist Aktivist oder also ich meine, auch das ist eigentlich eine Grenze beim Denken über die Migration etc., auch außerhalb des wissenschaftlichen Diskurses. Also das ist einfach nur in Bezug auf die gesellschaftliche Rolle, die Sie spielen. Also jetzt einfach offene Frage an Sie alle. Ich wohne seit 2 Jahren in Berlin und ich habe das Gefühl, dass es hier offener ist, dass die Durchgängigkeit größer ist, die Barrieren sind durchlässiger, die sozialen Rollen sind nicht so verfestigt. Wie sehen Sie die Grenzen in Ihrer Arbeit, also im Zusammenhang mit Menschen, die mit Aktivismus im Bereich Aktivismus arbeiten, Wissenschaft, die Zusammenarbeit, verändert sich die? Wie sind die Grenzen hier? Hat sich das im Laufe Ihrer Karriere, Ihrer Laufbahn verändert, Ihre Laufbahn als Intellektuelle? Das erinnert mich an einen französischen Politiker, der gesagt hat, wir haben nach Arbeitern gerufen und Menschen sind gekommen. Also ich denke, der Schwerpunkt, wir müssen den Schwerpunkt stärker auf Menschen legen in dieser Diskussion. Wissenschaftlich bin ich eigentlich nicht in diesem Objekt, in diesem Thema zu Hause, ist überhaupt nicht mein Thema. Aber ich persönlich bin Migrantin. Ich bin emigriert aus USA nach Frankreich. Das ist praktisch eine Luxusmigration. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, was es heißt, wenn man in eine andere Gesellschaft integriert wird. Und die Menschen sind ganz einfach sprechende Tiere. Wir sprechen. Und wenn man sich nicht artikulieren kann, wenn man nicht reden kann, wenn man sich nicht klar ausdrücken kann, dann wird man nicht inkludiert. Das wird ganz schwierig sein, irgendwo Teil einer Gesellschaft zu werden, ohne sich artikulieren zu können. selbst wenn es die einfachste Situation ist. Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass die Menschen über Budgets gesprochen haben und wie man Migranten willkommen heißt. Also wenn ich ein Budget habe, dann ist eine der Prioritäten, nachdem man ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Teller hat, dann die Sprache sicherlich die oberste Priorität. Und Frauen sollte man dazu verpflichten, dahin zu gehen. Und wenn man nicht dahin geht, dann sollte man drakonische Strafen verhängen, dass man deportiert wird oder was weiß ich, abgeschoben. Man sollte die Sprache lernen, egal ob man Mann oder Frau ist. Und auch die Kinder unter dem Alter von 10 Jahren sollten sie eine Schulpflicht haben mit den lokalen Kindern, mit den Kindern vor Ort. Denn sie werden ganz natürlich die Sprache vor Ort lernen und sehr schnell. Vielleicht habe ich nicht genug zugehört, aber mir ist nicht ganz klar geworden, wie Sie sich vorstellen. Also wie können Sie dafür sorgen, dass Sie die Nachbarn kriegen werden, die Sie haben möchten? Und ich meine, wenn Sie wegfahren, dann werden Sie ja auch zum Botschaftern Ihres Landes. Also die meisten werden natürlich bleiben, aber ich meine, auf jeden Fall ist es eine Investition, die sich rechnet. Eine Investition in Menschen. Menschen, die gerne ein Mitglied der arbeitstätigen Gesellschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen werden möchten. Und man macht eine gute Investition in die Zukunft. Also wenn ich ein Etat, ein Budget hätte, dann würde ich das dafür ausgeben. Ich weiß nicht, ob Sie einige Kommentare dazu haben. Ich muss leider jetzt weg. Ich habe noch eine andere Verpflichtung, noch eine weitere Frage da hinten. Ramsey, du wolltest direkt darauf antworten. Ich möchte nur kurz darauf antworten, auf die erste Frage, die gestellt wurde. Ich denke, man muss die verschiedenen Push-Faktoren verstehen, seien die politischer oder ökonomischer Natur, die hinter der Migration stehen. Und ohne dieses Verständnis, ohne diese Analyse und vor allen Dingen ohne eine tiefe und profunde Untersuchung der eigenen Gesellschaft und der Rolle, die diese spielt bei der Erstellung dieser Anziehungsfaktoren, sei es historischer Natur oder zeitgenössische Situation, egal ob man in den USA oder in der EU sitzt, muss man fragen, welche Rolle hat meine Gesellschaft, meine Regierung gespielt dabei, dass diese Faktoren die Migranten anziehen an die Grenzen, an die Küstenstreifen. Aber Sie haben eine zentrale Frage gestellt. Ich persönlich bin der Meinung, dass man die Wissenschaft verknüpfen muss mit den Aktivisten, mit der Praxis, mit denen, die an vorderster Front kämpfen. Denn ansonsten hat man Wissenschaftler, die in einer hermetischen Sprache sprechen, die nicht verständlich ist für diejenigen, die eigentlich die Zielperson sind. Und ohne diesen Nexus zwischen der Wissenschaft und der Praxis vor Ort, den aktiven Anstrengungen, wird man in diesem Elfenbeintower enden, wo man mehr oder weniger wirkungslos ist. Also Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich stimme Ihnen voll und ganz überein. Sprache ist wichtig und der menschliche Aspekt, und das bringt uns zurück auf den Punkt, den Sie erwähnt haben. Wenn man das nicht macht, wenn man das nicht sichert, dann führt das zu einem Subordinationsverhältnis. Also die Menschenrechte, die Erwartungen unterliegen jetzt im ökonomischen Imperativ. Also deswegen kommt es zu diesen Aussprüchen, ja, wir wollten Arbeiter, jetzt haben wir Menschen. Und Sprache ist wirklich ein Grundelement, aber es gibt da ein anderes Problem dabei. Wie kann man die notwendigen Mittel zuweisen, damit die Menschen die notwendigen Sprachkenntnisse erwerben, die sie benötigen. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, das Ganze verpflichtend zu machen. Das ist eher mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das kann sogar kontraproduktiv sein, zu sehr oppressiv, unterdrückerisch. Also Menschen werden einen automatischen Wunsch haben und sie werden frohen Herzens sprachliche Unterstützung und die linguistischen Kompetenzen erwerben. Aber wenn man das verpflichtend macht, dann ist das kontraproduktiv. Das gibt es in einigen Ländern, diese Vorschläge, aber in anderen Ländern wurden sie bereits umgesetzt. Aber ich denke, das führt zu einer weiteren Ebene der Koertion, des Zwangs, das eigentlich nicht wirklich mit den ursprünglichen Beweggründen für die Mittelzuweisung zusammenhängt. Ich habe auch Migranten unterrichtet und da war ein riesiger Unterschied zwischen denen, die von Anfang an Analphabeten waren und denen, die schreiben konnten in ihrer eigenen Sprache. Denn diejenigen, die eine gewisse Kompetenz haben, lernen sehr viel schneller. Okay, sollte man nicht verpflichtend machen, aber man kann auch Freiwilligengruppen haben. In jedem Dorf findet man Leute, die bereit sind, freiwillig Sprache zu vermitteln. Man muss kein Vermögen ausgeben. Und wenn die Menschen verstehen, dass sie hier einen Beitrag zur Hilfe leisten können, dann wird das die Partizipation enorm erhöhen. Statt über Budgets zu sprechen, würde ich gerne darüber sprechen, dass wir eine Politik des Zuhörens haben, die Geschichte, dass Sprachen und Schulen als disziplinäre Institutionen insbesondere in Deutschland wahrgenommen werden. Und jetzt ist es so, dass die Institutionalisierung des Willkommensunterrichts in Schulen keinem Konzept unterliegt. Man ist nicht bereit, das Ganze zu überführen in die wirkliche, in richtige, also in reguläre Schulen. Und bevor wir hier über die Zwangsverpflichtung sprechen, geht es auch um den Zugang zur Schule. Und das hängt natürlich auch mit der Geschichte ab. Also meine Mitkollegen hier durften nicht an die Uni gehen, weil man dachte, naja, das sind Migranten, die sollen doch nur arbeiten. Und Sprachen und Schulen sind Institutionen oder die als disziplinierendes Werkzeug genutzt wurden durch den Staat. Und das müssen wir berücksichtigen bei Spracherwerb. Geht es auch darum, dass man Sprache zuhört. Und hierbei geht es nicht um die 1-zu-1-Übersetzung, sondern dass man bereit ist, sich in eine Situation fallen zu lassen, wo man vielleicht nicht dieselbe Sprache spricht. Und heute Morgen war das zwar im Zusammenhang von Recht, und da fand dann Englisch, Deutsch und Französisch gleichzeitig statt. Das waren Überlegungen zum Bleiberecht, zum Copyright. Koloniale Sprachen, klar, aber diese Sprachen waren gleichzeitig anwesend und das war nur ein kleiner Hinweis darauf, dass man auch außerhalb der Disziplinierung hier durchaus Potenzial hat. Also
a little age knew to speak German fluently, then they moved back away and then
ja, die sind dann wieder zurückgegangen, kamen nach ein paar Jahren wieder zurück. Die Schule war für sie natürlich obligatorisch und sie musste auch in eine deutsche Klasse. Aber irgendwo gibt es da nur türkische Kinder und sie sprach dann irgendwie die ganze Zeit Türkisch und hat das Deutsche vergessen. Hat Deutsch in der deutschen Klasse vergessen, weil sie eben nur türkische Kinder dort hatte und die ganze Zeit türkisch redete. Also sie haben ja selber gesagt, man muss sich diese Fragen individuell ansehen und nicht einfach mit Zwang vorgehen. Vielen Dank. Ich dachte, Sie brauchen zwei Mikros. Nein, also Dankeschön. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir dieses Thema hier diskutieren können in diesem akademischen Kontext. Aber ich habe darüber nachgedacht, wie man es vielleicht ein bisschen anders auch sehen könnte. Vielleicht könnten wir das Konzept Migration etwas nuancieren. Ich habe in der Einführung gehört, dass Migration und auch die Migranten die Legitimität des deutschen Staates in Frage stellen. Ich bin selbst Migrantin, aber ich kann natürlich sagen, dass ich mich geehrt fühle durch diese Aussage, dass wir den ganzen Nationalstaat als Konzept angreifen. Ich denke schon, dass die Migranten nicht die nächste Nation ist. Und ich verstehe natürlich, dass Sie diese Themen auch besprechen. Aber vielleicht wäre das ein zweiter Schritt, der unternommen werden könnte, wo zunächst erstmal dieses Thema akademisch diskutieren und dann diese ganzen Fragen Gender mit reinbringen und die internen Konflikte zwischen Migranten, die es ja auch gibt. Ich erlebe das immer wieder. Ja, genau, das sind die Sachen, die ich noch mit in die Diskussion werfen wollte. Dankeschön. Wir sind am Ende angekommen, denke ich. Es ist die letzte Chance, vielleicht noch eine Frage loszuwerden. Migrant ist das Konzept schwierig. Wir alle haben Google Map auf unseren Laptops. Was wir nicht sehen, sind Grenzen. Wir sehen nicht, ob wir, wenn wir einen Fluss überqueren, ertrinken werden. Migrant ist etwas, das instabil ist. Jeder, der mal eine historische Karte in die Hand genommen hat und gesehen hat, wie die Grenzen selbst migrieren. Die hüpfen hin und her am Kontinent wie Tänzer. Also entweder sollten wir eine Situation anstreben, wo wir wie bei Google Maps gar keine Grenzen mehr sehen, oder aber wir sollten darauf achten, dass die Grenzen, die wir haben, stabil sind. Wir haben auch über die Sprache gesprochen und wir haben natürlich einige Sprachen, die wir als Lingua Franca bezeichnen. Im Moment ist es Englisch, wir alle kommunizieren Englisch. Leider hat das den Effekt, dass die Menschen, die diese Lingua Franca als Muttersprache sprechen, sehr ausgeschlossen sind von allem anderen. Gehen Sie mal nach Johannesburg, dort haben Sie Leute, die sprechen vier Sprachen, ganz normal. Das heißt, manchmal fangen Sie in Sotho an, einen Satz, und dann wechseln Sie ins Afrikaans und Englisch kommt mit rein und am Ende steht dann Zulu. Ganz besonders in Afrika haben wir viele Leute, die viele verschiedene Sprachen kennen und sprechen, während wir in unseren Nationalstaaten eher monolingual sind. Wir lernen natürlich andere Sprachen in der Schule, aber trotzdem sind wir monolingual. Und wir fordern immer, dass andere 100% diese Sprache sprechen, unsere Sprache sprechen, irgendwo zwar sinnvoll, aber wir haben natürlich auch Länder, die wirklich echt multilinguale Existenzen haben. Afrika ist da wirklich ein gutes Beispiel. Wir müssen die Standards mal runterfahren und wir müssen auch zulassen, dass sich Patois, dass sich Kreolsprachen entwickeln. Auch das muss mit reflektiert werden. Also die Frage ist wirklich, was machen wir mit Grenzen? Jack Kerouac hat ein Buch geschrieben, On the Road, und er war kein Migrant. On the Road war ein Buch, wo er in einem Land umhergereist ist, vielleicht mal die Grenze nach Mexiko überquert hat, aber das hat damals nicht so sehr gezählt als Grenze, wie es das heute tut. Ich denke, damit kommen wir wirklich jetzt zum Ende und ich nehme die Frage der Sprache jetzt mal auf. Und hier würde ich gerne am Abschluss der Session aus dem Manifest zitieren wollen von Daniel Hendrickson, der ist Übersetzer, der sammelt Sprachen wie andere Leute Gegenstände sammeln. Sonnenbrillen vielleicht. Und er hat einen kurzen Text geschrieben, Kochbuch für politische Imagination. Und er hat hier in der Venediger Biennale von vertreten. Jeder spricht die Sprache, die er mag, nach Situation. Die Wahl der Sprache überlässt man dem Sprecher, je nach Kontext oder persönlicher Vorliebe. Wir werden frei sein, von einer in die andere Sprache zu wechseln. Wir müssen nicht nur eine Sprache sprechen, wir müssen nicht mal ankündigen, welche Sprache wir sprechen. Sie müssen mich nicht verstehen und ich muss Sie auch nicht verstehen. Der Punkt der Sprache wird nicht mehr sein, dass man kommuniziert, sondern einfach Spaß hat in der Politik. Danke.